dieses Verstehen, was ist ein Algorithmus und wie manipuliert er mich eigentlich und warum gibt er mir genau diese Inhalte, ist ein wichtiger Zukunftsskill, den wir unseren Kindern mitgeben sollten.
Herzlich willkommen bei Hey Familie, dem Familienpodcast von DM Glückskind.
Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen, die uns als Eltern wirklich bewegen. Wir, das sind Hebamme und Journalistin Kerstin Lücking und Reporterin Dorothee Dahinden.
Hey Familie wird präsentiert von Baby Vita, der Babymarke mit Sonne im Herzen, die euch seit 30 Jahren durch den Familienalltag begleitet.
Ich muss zugeben, sobald ich das Wort KI höre, werde ich nervös. Zum einen, weil ich mich frage, ob ich als Reporterin, Fotografin oder Videografin künftig noch gebraucht werde oder ob KI meinen Job macht. Zum anderen, weil ich mich mit Blick auf meine Kinder frage, lernen sie noch zu lernen? Welche Jobs gibt es später noch? Oder höhlt KI gar den Datenschutz aus?
Ja, auch ich merke eine gewisse Abwehrhaltung. Manche Dinge rund um KI will ich eigentlich gar nicht so genau wissen. Und dabei ist mir natürlich klar, dass wir um das Thema gar nicht rumkommen und es immer besser ist, sich damit auseinanderzusetzen, sich Wissen anzueignen und nicht nur die Schattenseiten zu sehen, sondern eben auch die Chancen.
Und deshalb haben wir uns gefragt, ist die künstliche Intelligenz nun eine Gefahr oder eine Chance für unsere Kinder? Welche Spielzeuge arbeiten schon mit KI? Was müssen wir wissen, wenn es um das Thema Schule und Lernen geht? Und werden unsere Kids durch KI im Zweifel viel bequemer und weniger wissbegierig, weil ihnen die Lösung dank Apps, die mit KI gefüttert werden, frisch ins Haus geliefert wird?
Fakt ist, verteufeln möchten wir die KI nicht, aber die Sorgen auch nicht unter den Tisch kehren. Deshalb sprechen wir heute mit Björn Eskoffier über das Thema KI im Kinder- und Jugendzimmer. Er ist Professor für maschinelles Lernen und Datenanalytik an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Hallo Björn, schön, dass du da bist.
Hallo.
Lieber Björn, eine Frage ganz zum Anfang von uns. Warum hast du gesagt, das ist wichtig, dass wir darüber reden, auch von meiner Seite aus?
Zum einen, weil ich Informatikprofessor bin und deswegen für die Ausbildung auch von jungen Menschen im Bereich der künstlichen Intelligenz zuständig bin als Professor für maschinelles Lernen. Zum anderen aber einfach, weil ich 4 Kinder habe, die alle im Alter sind, in denen man etwas beibringen kann. Und die ich, glaube ich, in der Welt aufwachsen sehen möchte, wo sie KI, Künstliche Intelligenz, verstehen und auch durchbringen können.
Mhm. Magst du uns mal ganz am Anfang des Gesprächs sagen und erklären, was ist KI genau und wo steckt sie in unserem Alltag eigentlich überall drin? Vielleicht auch, wo wir es manchmal gar nicht so merken.
Ja, vielen Dank für die Frage. Künstliche Intelligenz in einfache Worte zu fassen, geht nicht. Denn viele Menschen verstehen da unterschiedliche Dinge drunter. Es gibt ein paar so scherzhafte Aussagen. Ich zum Beispiel sage, wenn ich über Künstliche Intelligenz spreche, dann spreche ich meistens zu Journalisten oder zu Politikern. Denn die Leute, die sich mit der tatsächlichen Materie auskennen und darin auch Forschung betreiben und sich als Experten dann benennen, würden eher zu dem, was wir heute haben, maschinelles Lernen sagen. Das liegt an vielen Gründen. Zum einen daran, dass der Intelligenzbegriff, was die menschliche Intelligenz anbelangt, gar nicht so einfach zu fassen ist und deswegen auch einer Maschine ganz so einfach Intelligenz zugesprochen werden kann oder eben nicht. Und zum anderen liegt es daran, dass die meisten Experten sich einig sind, dass das, was wir als Menschen, als Intelligenz mit uns tragen, oder auch biologische Intelligenzen im ganzen Allgemeinen, denn auch Frösche sind ja irgendwie intelligent oder Bienen sind irgendwie intelligent, dass das Maschinen heute noch nicht können. Dass es auch noch eine ganze Weile dauern wird, bis sie das auch vielleicht können werden. Die Experten unterscheiden da eigentlich zwei Ansätze oder zwei unterschiedliche Klassifikationen. Das eine ist die starke künstliche Intelligenz. Die wäre dann tatsächlich so, dass sie das, was die Menschen können oder was biologische Intelligenzen können, auch können. Und da, bei starken künstlichen Intelligenzen, sind sich die meisten Experten einig, dass wir da, wie gesagt, noch sehr weit davon weg sind. Und das andere, was es gibt, sind schwache künstliche Intelligenzen. Schwache künstliche Intelligenzen können in sehr begrenzten Feldern Dinge, die der Mensch auch kann, nachbilden. Also zum Beispiel Spiele spielen oder Texte generieren oder Muster erkennen in Bildern oder sagen, was auf einem Bild zu sehen ist oder Katzen im Internet automatisch herausfiltern. Und das funktioniert aber auf dem Ansatz des maschinellen Lernens. Das heißt, es wird einem Computer mit Hilfe eines Algorithmus, also einer Berechnungsvorschrift oder eines Programms, die Möglichkeit gegeben, anhand von Beispielen zu lernen. Also ich sehe ganz viele Beispielbilder von Katzen und irgendwann kann der Computer dann eben automatisiert erkennen, ob auf einem Bild eine Katze oder eben irgendwas anderes abgebildet ist. Und das ist aber eine schwache Künstliche Intelligenz, denn da wird quasi der Computer dazu verwendet, um einen ganz bestimmten, auch ganz eng definierten Bereich dessen, was eine biologische Intelligenz ist, was ein Mensch kann, nachzubilden.
Und wo steckt das in unserem Alltag alles drin? Eigentlich ja auch schon in einfachen Chatprogrammen, oder?
Genau. Chatprogramme sind natürlich gerade im Moment so die ikonischen Beispiele dafür, dass die Computer vielleicht jetzt bald die menschliche Fähigkeit haben, Sprache zu verwenden. Ich bin da so ein bisschen anderer Ansicht. Also alles, was wir heute in Chatprogrammen sehen, also auch dieses fantastische Erlebnis von ich spreche mit einem Computer oder ich interagiere mit einem Computer und der gibt mir natürlich sprachige Informationen zurück, ist trotzdem ein riesengroßes Lernprogramm. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie wahrscheinlich so ungefähr, wann lernt man Sprache richtig gut zu verwenden, 5-Jähriger, 6-Jähriger, der das ganze Internet auswendig gelernt hat. Das ist jetzt sehr einfach dargestellt, weil auch die großen Chatprogramme, die man heute kennt, Claude oder Copilot oder eben ChatGPT, die haben jetzt nicht das ganze Internet auswendig gelernt, aber schon relativ große Datenmengen. Aber auch diese Programme plappern eigentlich nur nach. Die sind nicht wirklich genuin kreativ im Sinne, dass sie etwas Neues konzipieren können. Und dementsprechend bin ich schon der Meinung, dass wir da eine fantastische neue Werkzeuggeneration bekommen haben, denn mit diesen Programmen lässt sich natürlich Fantastisches vollbringen, wie zum Beispiel eben ganz schnell Texte generieren oder auch Sachverhalte zusammenstellen, auch Bilder generieren, Videos generieren, Musik generieren, Kochrezepte generieren, was auch immer. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass es trotzdem ein Zusammenstellen von schon Bekanntem ist und nicht eine wirklich kreative Intelligenz, wie sie zum Beispiel der Mensch hat.
Ja, und ich finde, man hört sehr viel Begeisterung, so wenn du über dieses Thema sprichst, ist ja klar. Aber stimmt es denn auch, dass wir die KI nicht stoppen können? Und welche Gefahr oder welche Gefahren würde das denn auch birgen?
Also ich persönlich habe keine Angst davor, dass man die KI irgendwann nicht stoppen können wird. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es ganz einfach so, dass sich künstliche Intelligenzen nicht reproduzieren können. Also die biologische Intelligenz, die basiert immer noch auf dem Verfahren der Reproduktion. Aber biologische Intelligenzen, Menschen, können sich reproduzieren. Das heißt, wenn ein Mensch irgendwann im Alter das Ende der Lebensdauer erreicht hat, dann ist es für die gesamte biologische Intelligenz nicht so schlimm, weil es dann noch genügend andere Menschen gibt, wenn wir das ausrotten oder der Komet einschlägt oder was auch immer. Aber künstliche Intelligenzen basieren auf Computerchips. Und solange sich das nicht ändert, und das wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern, kann sich eine künstliche Intelligenz nicht selbst reproduzieren. Auch nicht mit irgendwelchen Robotersystemen, auch nicht mit irgendwelchen Fabriken, die sich selbst erneuern. Das ist alles nur Science Fiction. Das gibt es nicht. In dem Moment, wo der Mensch nicht mehr existiert, wird es keine Fabriken für Computerchips mehr geben. Und in dem Moment kann sich auch eine künstliche Intelligenz nicht mehr fortsetzen. Das heißt, so dieses Schreckensbild, dass wir irgendwann die Kontrolle über die KI verlieren, wird sich zumindest in unserer Lebenszeit, in der Lebenszeit unserer Kinder und Kindeskinder so nicht bewahren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Menschen sind durchaus in der Lage, tatsächlich echte Kreativität in den Tag zu legen. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie tatsächlich Gehirne funktionieren oder wie biologische Informationsverarbeitung funktioniert. Also wir können tatsächlich aufgrund von gleichen Informationen zu unterschiedlichen Schlüssen kommen, auch zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlichen Einflussfaktoren. Das kann man ganz einfach sich selber vorführen, indem man ja mal abends 2 Gläser Wein trinkt und dann denkt man über gewisse Dinge ganz anders, als wenn man eben nüchtern ist. Und das ist eben bei dem Computer nicht so. Also wenn ich einem Computerprogramm immer die gleiche Eingabe gebe, dann wird in gewissen Grenzen, also ein Chatprogramm gibt natürlich andere Sätze aus, aber trotzdem basieren die immer auf der gleichen Programmierung. Das heißt, da kommt nicht inhärent Neues raus.
Aber dennoch, also ich finde, Sie nehmen gerade schon große Sorgen, auch mir persönlich, dass ich halt denke, naja, gibt es meinen Job irgendwann überhaupt noch als Reporterin und Fotografin? Denn die KI kann ja schon ganz schön viel. Also eben auch Videos machen und wir können einfach, ich habe neulich einen Film gesehen, wo einfach eine künstliche Influencerin sozusagen aus dem Leben gestanzt wurde und Menschen nicht mal erkannt haben, ob das nun ein echter Mensch ist oder nicht. Und mit Blick auf unsere Kinder frage ich mich dann, besteht die Gefahr, dass die manchmal gar nicht mehr unterscheiden können, was eigentlich die Wirklichkeit ist? Ist das ein echter Mensch oder nicht?
Ja, also die Gefahr, dass ich nicht mehr unterscheiden kann, ob jetzt einen computergenerierten oder einen echten, also einen faktischen Inhalt sehe, besteht natürlich. Im digitalen Raum, das muss man auch immer noch sagen. Ja, es gibt ja die Realität und also meinen Kindern zum Beispiel vermittle ich so oft es geht den Sinn dafür, dass sie doch vielleicht mal die Medien weglegen. Also nicht falsch verstehen, ich bin ein absolut medienoffener Mensch. Ich denke, meine Kinder sollen digitale Natives werden. Die sollen verstehen, wie Rechnersysteme, Medien, Apps, Tablets, was auch immer funktionieren und sollen die auch verwenden können. Aber sie sollen ein Gefühl dafür haben, was Realität ist und was Realität ausmacht und was dann auch im digitalen Raum real sein kann. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die wir als Menschheit auch nochmal uns vor Augen führen müssen und vielleicht auch lernen müssen in gewissen Teilen, die wir unseren Kindern mitgeben müssen. Im digitalen Raum werde ich in der Zukunft nicht mehr unterscheiden können, ob ein Bild, ein Video, ein Inhalt computergeneriert ist oder menschgeneriert ist. Das wird, das beinhaltet für mich sehr große Gefahren. Mhm. Mal zu meinem Beispiel. Also im Moment ist es ja schon so, dass so Medien wie TikTok zum Beispiel sehr große Mengen an Menschen sehr lange fesseln können. Mhm. Das liegt halt daran, dass da natürlich Algorithmen wirken, die erkennen, was ein individueller Mensch gerade interessant findet und dann Inhalte so zuschneidet, also aus dem Fundus von TikTok-Videos, die es eben da draußen gibt, die Inhalte so aussucht, dass sie eben den individuellen Menschen so fesseln, dass er oder sie gar nicht mehr von dem Gerät wegkommt. Das ist tatsächlich im Moment so, dass ja die Inhalte hauptsächlich noch von Menschen generiert werden. Das heißt, so das Argument, eine Menschheit generiert Inhalte für eine Menschheit. Mhm. Wenn wir jetzt aber Computersysteme dahinter setzen, die Inhalte zu generieren und wir nicht mehr in der Lage sind zu unterscheiden, was denn jetzt Mensch generiert ist und was jetzt von dem Computer generiert ist, dann sehe ich potenziell die Gefahr, dass wir von Hunderten von Menschheiten, die aber alle nur an computergenerierten Inhalten dargestellt werden, quasi ein TikTok befüllt wird. Mhm. Und dann kann ich natürlich die Inhalte so gut machen, dass die Menschen gar nicht mehr davon wegkommen. Also jetzt nicht alle, ja. Ich glaube, also für mich selber, dass ich das dann schon noch unterscheiden kann oder auch für mich dann einbremsen kann, weil ich eben weiß, dass da ein Algorithmus am Werk ist und weil ich auch weiß, dass wir da manipuliert werden können. Aber vielleicht andere Menschen, die sich damit nicht so befassen, denen es egal ist oder die einfach auch vielleicht das gar nicht durchdringen können, dass solche Menschen natürlich potenziell gefährdet sind, tatsächlich einer auch Mediensucht und dann auch vielleicht einer Medienmanipulation zum Opfer zu fallen.
Jetzt kommt Werbung. Kennt ihr eigentlich schon die beliebten Quetschbeutel von Baby Vita, der Marke mit Sonne im Herzen? Es gibt sie im günstigen Viererpack in vielen leckeren Sorten und gerade unterwegs sind sie der ideale Begleiter für klein und groß. Baby-Vita-Quetschbeutel sind natürlich ohne Zuckerzusatz und für noch mehr Abwechslung auch zu Hause findest du für dein Kind in jedem Viererpack einen lustigen Bastelspaß zum Ausschneiden. Da wird der Familienalltag zum Kinderspiel. Baby-Vita. Seit 30 Jahren an eurer Seite. Das war die Werbung.
Björn, ich habe eine Frage an dich, eine private Frage an dich als Vater. Du hast ja gerade gesagt, auch dass du deine eigenen Kinder sehr unterstützt und auch möchtest, dass die quasi die Nerds in diesem Thema werden. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Wie wird im Hause Escoffier der Medienkonsum der eigenen Kinder geregelt?
Also typischerweise versuchen wir, meine Kinder sind jung, ne? Die sind 4, 6, 8 und 10 Jahre alt. Und wir versuchen die halt dazu zu erziehen, am Essenstisch ruhig zu sitzen und sich auch mal zu unterhalten und über Dinge mal nachzudenken. Und wenn das gut klappt, dann gibt es am Abend eine halbe bis eine Viertelstunde Fernsehschauen, Medien, Spiele, digitale Spiele, alles Mögliche. Und am Wochenende dürfen sie meistens immer, wenn die Eltern ausschlafen wollen, frühs ihren Medienkonsum frönen, bis halt die Eltern
der Klassiker sind. Sozusagen.
Genau, der Klassiker. Das ist auch, glaube ich, okay. Ja. Was wir bei uns, glaube ich, öfter machen, als jetzt viele, mit denen ich spreche, ist auch einfach auf die Medieninhalte so ein bisschen zu hinterfragen. Also ich habe zum Beispiel die Mädels, die sind dann noch nicht so weit, 6 und 4 Jahre, aber die Jungs, 8 und 10, mit denen diskutiere ich dann schon, wie ihre YouTube-Streams zum Beispiel zusammengestellt werden und woher das denn eigentlich kommt, dass die gewisse Inhalte öfter sehen als das andere. Also so typisch halt die Echokammern oder diese Internet-Bubbles dann so ein bisschen hinterfragt. Und dann sage ich ihnen auch, ja, pass auf, also euer Mediencontent wird jetzt halt von dem Algorithmus zusammengestellt. Und das führt dann dazu, dass wenn ihr immer die gleichen Sachen anschaut, ihr immer auch die gleichen Sachen präsentiert bekommt. Das heißt, wenn ihr euch mal erweitern wollt, also bei uns ein ganz großes Thema, ne, das Lernen. Also wie schaffe ich das, nicht nur einen Inhalt zu konsumieren, sondern einen Inhalt auch zu hinterfragen. Also auch zu hinterfragen, warum ich jetzt genau diese Sachen sehe und ob ich nicht mal was anderes sehen möchte. Und dann gebe ich ihnen halt Tipps, wie sie dann auch mal an ganz andere Medieninhalte rankommen, indem sie zum Beispiel ihre Freunde fragen, ob die was Tolles auf einem anderen Internetportal angeschaut haben, also nicht YouTube, sondern Vimeo oder wie sie alle heißen. Und da dann eben vielleicht mal einen ganz anderen Suchbegriff eingeben, um dann vielleicht auch mal Inhalte von gleicher Ausrichtung, aber von einer ganz anderen Qualität dann auch zu sehen. Also dieses Verstehen, was ist ein Algorithmus und wie manipuliert er mich eigentlich und warum gibt er mir genau diese Inhalte und na, so dieses, was steckt hinter der Maschine, zu hinterfragen, zu verstehen, das ist, glaube ich, für mich, ich würde sagen, dass es die Musterlösung ist, aber das ist für mich ein wichtiger Zukunftsskill, den wir unseren Kindern mitgeben sollten.
Also eine kritische Auseinandersetzung mit allem, auch in einer Zeit, wo eben auch politische Meinungen und Inhalte dann komprimiert und per Algorithmus zugeschustert den Menschen ausgespielt werden.
Also ja, aber auch ein Verständnis der Algorithmen. Also ja. Ich mag dieses Argument, da gibt's ja immer wieder, dass jemand sagt, naja, also irgendwie das Anwenden von künstlicher Intelligenz, wenn ich jetzt irgendwie ChatGPT verwende, das ist ja wie Autofahren. Ja? Also wenn ich Auto fahre und ich bin irgendwie Nicht-Techniker, dann steige ich auch in das Auto ein und starte den Motor und dann fahre ich halt von A nach B. Dazu muss ich nicht verstehen, wie ein Vergaser funktioniert oder bei Elektroautos, wie die Batterie funktioniert oder wie das Getriebe funktioniert oder wie der Elektromotor funktioniert. Und beim Chatbot ist es doch genauso. Also ich muss ja nicht verstehen, wie die KI funktioniert, ich muss die anwenden können. Ich muss da irgendwie Text eingeben, dann kommt Text zurück und ich sage dem, was es für Videos generieren soll, dann kommt halt ein Video zurück. Und dieses Argument kann ich, das kann ich so nicht mittragen, weil es da ja um den Kern des Menschseins geht, also um das tatsächliche Verwenden von Intelligenz oder von Weltverstehen oder von Wissen, um vielleicht so einen Text zu generieren oder um was auszudrücken oder um kreativ zu sein. Und da denke ich schon, dass wir was anderes haben als Autofahren oder Flugzeugfliegen oder Schifffahren. Da verlasse ich mich natürlich auf ein technisches System, ohne das genau verstehen zu müssen. Aber wenn es darum geht, kreativ zu sein, Mensch zu sein, dann möchte ich schon, dass zumindest ein großer Teil der Menschheit versteht, was wir da eigentlich genau verwenden. Also sich nicht einfach ins Auto reinsetzen und damit fahren, sondern tatsächlich verstehen, wie der Algorithmus arbeitet. Und das muss ja nicht bis zum letzten mathematischen Optimierungsmodul sein, dass man versteht, was da passiert, sondern dass man ein grundsätzliches Verständnis dafür hat, was ein Algorithmus ist, wie der arbeitet, wie der trainiert. Und deswegen plädiere ich ja dafür, dass wir eigentlich schon in der Grundschule mehr Informatikwissen vermitteln. Das sage ich jetzt nicht, weil ich Informatiker bin und das irgendwie total toll finde, sondern weil das einfach ein wichtiger Teil unserer Zukunft ist.
Björn, kommen wir nochmal auf unsere Kinder. Eigentlich die, die jetzt im Kindergartenalter sind, sind ja eigentlich die erste echte KI-Generation, digitale Generation, oder?
Ja.
Und die Frage ist, die wir uns gestellt haben, wir sind ja auch von diesen ganzen Sprachsteuerungssystemen umgeben, ob es nun Siri ist oder Alexa. Was glaubst du, inwiefern auch KI eigentlich sozusagen, ja, oder was KI auch mit der Erziehung unserer Kinder fast macht, weil sie ja auch mit denen kommunizieren und von denen lernen? Also wenn ich Alexa jetzt immer Befehle gebe und mein Kind das nachmacht, frage ich mich, inwiefern lernt es dann noch zu kommunizieren mit echten Menschen? Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ich weiß, worauf ich hinaus will. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja kein Erziehungsexperte, aber ich denke schon, dass ein Mensch, der gut ausgebildet ist, noch unterscheiden kann, ob er jetzt mit einem digitalen System spricht oder ob er mit einem Menschen spricht. Und also das ist natürlich, ich merke das schon auch an meinen Kindern, dass das auch einen gewisse Änderung im Erziehungsauftrag dann mit sich bringt. Also dass ich jetzt schon vielleicht ab und zu merke, dass mein Sohn, der durchaus jetzt schon anfängt, stark dagegen zu argumentieren, wenn die Eltern irgendwas sagen, dass der da auch Argumente anbringt, die er nicht sich selber erschlossen hat oder die er nicht jetzt von seinen Freunden hat, sondern die er vielleicht auch aus dem Internet hat. Mhm. Und die er halt in irgendwelchen, wie gesagt, YouTube oder sonstigen Filmchen oder Medienportalen dann eben so aufschnappt. Das ist sicherlich interessant. Da haben wir Eltern dann den Auftrag oder die Notwendigkeit, da dagegen zu halten. Also ich meine, wenn die das können, können wir das auch. Es gibt Erziehungsratgeber, es gibt auch die Möglichkeit, Foren zu befragen. Es gibt auch die Möglichkeit, tatsächlich, mache ich auch ab und zu, Argumente aus solchen Chatbots zu holen. Ich glaube, das Argument muss sein, dass die zukünftige Generation, die Jobs wird es immer noch geben. Es wird immer noch Journalisten brauchen, es wird immer noch Medizinerinnen brauchen und es wird immer noch kreative Berufe im Allgemeinen geben müssen in der Zukunft. Aber so ähnlich wie es in der Medizin ein Argument gab, mal vor 6 Jahren hat ein berühmter Wissenschaftler gesagt, dass Radiologen, also MedizinerInnen, die medizinische Bilder befunden, Computertomographiebilder oder Röntgenbilder oder Magnetresonanztomographiebilder, dass die in der Zukunft durch die KI abgeschafft werden. Und das hat sich ziemlich schnell als Blödsinn herausgestellt und ziemlich schnell hat dann ein anderer sehr berühmter Wissenschaftler gesagt, das ist natürlich Unsinn, aber was passieren wird, ist, dass die Mediziner, die KI nicht verwenden, durch die Mediziner abgelöst werden, die KI verwenden. Mhm. Und ich glaube, dieses Argument oder dieser Spruch lässt sich auf ganz, ganz viele durch KI in Anführungszeichen bedrohte Berufe anwenden. Also ich glaube nicht, dass die Journalisten, Journalistinnen in Zukunft nicht mehr benötigt werden, aber es wird halt Journalistinnen geben, die mit KI arbeiten und die werden besser arbeiten als Journalisten, die ohne KI arbeiten. Und darauf müssen wir uns einstellen und unseren Kindern auch beibringen, wie sie eben im Einklang, im Zusammenspiel mit irgendwelchen künstlichen Intelligenzen tatsächlich auch bessere Ergebnisse erzielen können. Was auch immer das heißt.
Ja, und ich würde gerne nochmal auf etwas anderes zurückgehen oder zurückkommen. Du hast ja vorhin gesagt, dass wir schon viel früher, also eigentlich schon im Grundschulalter, unsere Kinder ja aufklären und mit der Materie Informatik quasi in Kontakt kommen lassen sollen. Was wäre denn so dein Appell an diese Lehrkräfte? Wie können wir sie oder du überzeugen, dass es schon auch sinnvoll ist, einfach mit KI zu arbeiten?
Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass sogar alle Inhalte digital vermittelt werden müssen. Ich bin auch sehr aus einfach Erziehungs- bzw. aus lerntaktischer Sicht dafür, dass man ein Buch in die Hand nimmt, weil Bücher durch den haptischen Reiz, durch die Notwendigkeit, tatsächlich Seiten umzublättern und durch die etwas andere durch das andere Lesen oder das andere Wahrnehmen von Informationen regt das andere Sinneskanäle an, die für unser Lernen ganz entscheidend sind. Deswegen ist es für mich auch, also ich sage auch meinen Studierenden, schreibt euch die Sachen auf, wenn ihr lernen wollt, wenn ihr für die Klausur lernt. Das Beste, was ihr tun könnt, ist, die Inhalte zu nehmen und euch vor ein weißes Blatt Papier zu setzen und das hinzuschreiben, was ihr denkt, was wichtig ist. Der Akt des Schreibens, dadurch, dass ich meine Motorik verwenden muss, dadurch, dass ich einen Stift in der Hand halte, erlaubt mir, Inhalte sehr viel besser zu merken, als jetzt das reine Lernen zum Beispiel von dem Monitor. Also das mal zu den Medien des Lernens. Ne? Es ist ganz wichtig, glaube ich, dass man sich eben nicht darauf versteift, zu sagen, die Kinder müssen alle mit irgendwelchen Tablets lernen, das ist Blödsinn, sondern es ist der Mix, der entscheidet. Ja, also man muss tatsächlich schauen, dass man mit Büchern, mit Zetteln, mit Heften, mit Tablets, mit Computern, mit allen möglichen Arten von digitalen, aber dann eben auch konventionellen Medien arbeitet.
Ich wollte gerade sagen, und wir Eltern müssen ja vermutlich einfach auch aufpassen, dass sich eben unsere Kinder nicht die Inhalte per Chat-GPT ziehen, sondern selbst erschließen, richtig?
Ja, im Zusammenspiel. Also ich halte das nicht für eine gute Idee, Chatbots oder KI-Generatoren, also da reden wir von generativer KI, zu verbieten oder das auch zu limitieren. Ich würde ganz im Gegenteil sagen, wenn es eine Aufgabe gibt, die man mit ChatGPT und Konsorten sehr einfach erledigen kann, dann sollten die Kinder und auch die Erwachsenen diese Möglichkeit nutzen, weil die ist halt da. Also ne, ich werde ja auch nicht, wenn ich jetzt auf einen Geschäftstermin muss, dahin laufen, weil es gibt ja technische Möglichkeiten, dahin zu kommen. Es muss eben ein ganzes Umdenken der Gesellschaft passieren, dass man eben sagt, naja gut, es darf eben keine Aufgaben mehr als Standard geben, die man eben nur mit ChatGPT erledigen kann, sondern es muss Aufgaben geben, die diese menschliche Kreativität halt zusätzlich noch mit anregen. Also ich glaube schon, dass wir viele Herausforderungen in der Schulgesellschaft von heute haben. Ich glaube, wir müssen in der Lehre der Zukunft natürlich auch so ein bisschen diese typisch menschlichen Eigenschaften, also vielleicht so ein bisschen die Kompetition und die Lust auf Lernen rauskitzeln und nicht so sehr auf reine Wissensvermittlung setzen, weil reine Wissensvermittlung ist ein Teil des Spiels, ist auch wichtig und ist auch notwendig, aber ist nicht der Schlüssel zum Erfolg.
Das heißt, wenn wir jetzt uns vorstellen würden, wie Bildung in der Zukunft aussehen soll, wenn KI diese Hausaufgaben am Ende übernehmen kann. Also das heißt, Schule müsste sich deiner Meinung nach so aufstellen, dass wir die Schüler und Schülerinnen eben auch anleiten, mit der KI selbst zu denken, zu experimentieren, vielleicht der KI was beizubringen. Verstehe ich das richtig?
Ja, also selbst zu gestalten. Ich denke, also KI beibringen, das werden sie nicht nur Expertinnen und Experten können, die tatsächlich dann auch bis auf die mathematisch programmiertechnischen Grundlagen von KI-Systemen dann durchbringen. Das muss aber auch jeder machen. Also nicht jeder muss Automechaniker oder Ingenieur werden, sondern es reicht, wenn das genügend Menschen können, um dann auch KI-Systeme weiterzuentwickeln. Aber verstehen, was da drin passiert, das ist so der Schlüssel zum Erfolg. Für diejenigen, die weiterkommen wollen. Ich glaube nicht, dass wir die gesamte Menschheit, das haben wir auch in der Vergangenheit nicht, wir auch in der Zukunft nicht dahin kriegen, dass jetzt alle unbedingt lernwillig und leistungsbereit bleiben. Aber wenn sich die Gesellschaft dahin entwickeln sollte, dann ist es halt so und dann wird auch sicherlich eine Stagnation in unserer Innovationskraft insgesamt als Gesellschaft oder als Menschheit eintreten. Aber dann ist es halt so. Und das ist jetzt auch nicht schlimm. Wir haben in der Vergangenheit schon ganz viele Umwälzungen mitgemacht, von technischen Innovationen getrieben. Und ich glaube, dass jetzt auch diese KI-Welle, die da auf uns zurollt, gut überstehen werden.
Dann habe ich noch eine letzte Frage so zum Schluss. Wie kannst du Eltern Mut machen, was KI betrifft, wenn sie jetzt Ängste haben? Und vielleicht auch denken, oh, was hat es dann eigentlich mit dem Datenschutz auf sich? Ich weiß zum Beispiel von so sprechenden Puppen, denen die Kinder auch was beibringen können, wo auch Eltern gesagt haben, nee, die kaufen wir nicht. Die soll ja nicht anhand deiner Stimme lernen. Also sind ja manchmal wirklich auch viele Bedenken im Raum.
Ja, also die Europäische Union mag man jetzt an vielen Stellen auch schwierig finden, was es für Regularien und Reglementierungen gibt, die berühmte Normierung der Banane. Aber die Regulierung, die wir für KI haben, schützt die Verbraucherinnen und Verbraucher schon sehr stark. Also ein Produkt, das wirklich den Menschen überwacht oder jetzt auch anhand der Stimme lernt, mag vielleicht zugelassen sein, ist aber hinter solch starken Datenschutzregularien und künstliche Intelligenzregularien, dass ich wirklich jedem Verbraucher und jeder Verbraucherin in der Europäischen Union sagen würde, verlasst euch darauf, dass die Produkte entweder so gut designt sind, dass sie keine persönlichen Rechte verletzen, oder dass, wenn es denn tatsächlich mal zu einem Fall kommt, so schnell aufgedeckt wird, dass ich da jetzt keine Bedenken hätte, irgendwelche Dinge zu verwenden. Wie gesagt, das gilt für unseren Raum, für Produkte, die jetzt irgendwo anders herkommen. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Deswegen bin ich auch mit so Handelsplattformen, die jetzt gerade aus dem asiatischen Markt zu uns kommen, sehr skeptisch. Ansonsten ist KI und überhaupt die Möglichkeit der Digitalisierung sind was Schönes. Also das ist wirklich was, wo wir uns, glaube ich, viel Arbeit, viel auch so diese Sachen, die wir nicht gerne machen, ne, irgendwie Listen pflegen, irgendwelche Termine denken, irgendwie dafür sorgen, dass ein Kindergeburtstag gut geplant ist. Ich glaube, das ist ja was, was uns gerade alle so ein bisschen dann als Eltern umtreibt. Dass sie halt dafür sorgen, dass für den Schulausflug alles bereit ist. Also Dinge, an die wir denken müssen, dass uns viel davon auch die Digitalisierung und die Künstliche Intelligenz abnehmen kann. Und das ist für mich was ich total schön finde, ja, weil das sind ja Sachen, um die muss ich mich kümmern, weil sonst unser Familienalltag nicht funktioniert. Aber eigentlich will ich ja an einem Samstagnachmittag mit meinen Kindern ein Spiel spielen können und mich jetzt nicht damit beschäftigen, ob ich jetzt alles für den Schulausflug eingeplant habe oder eingekauft habe. Und da können uns so automatisierte Systeme natürlich auch wunderbar unterstützen. Und für mich sind eigentlich die Möglichkeiten viel, viel größer als die Gefahren.
Björn, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir für deine sehr ausführlichen Antworten auf unsere Fragen und wir wünschen dir einfach alles Gute und viel Erfolg mit deiner Arbeit.
Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für das Interview und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast.
Das war Hey Familie, der Familienpodcast von DM Glückskind. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Dienstag auf dm.de/heyfamilie
und überall, wo es Podcasts gibt.